Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Am Mikrofon begrüßt Sie Anja Reinhardt. Keine andere Partei des rechten Spektrums war in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland parlamentarisch so erfolgreich wie die AfD. Sie ist in allen Landesparlamenten sowie im Bundestag vertreten und dieses Jahr, und das markiert für Experten eine historische Zäsur, bei den drei Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen nicht nur wiedergewählt worden, die Partei hat außerdem auch noch ein deutliches Plus an Wählerstimmen verzeichnen können. Gerade in den Debatten rund um den Jahrestag des Mauerfalls vor 30 Jahren wurde auch immer wieder gefragt, warum die AfD in den ostdeutschen Bundesländern so erfolgreich ist und dort im Schnitt ein Viertel aller Wählerstimmen bekommt. Dazu will ich in diesen Kulturfragen den Soziologen Alexander Jendl befragen, Vorstandsmitglied des Kompetenzzentrums für Rechtsextremismus und Demokratieforschung an der Universität Leipzig. Guten Tag, Herr Jendl.
Guten Tag, Frau Reinhardt.
Es gibt Untersuchungen, dass Menschen aus strukturschwachen Gebieten besonders oft die AfD wählen. Also da wäre die Lausitz zum Beispiel zu nennen. Der Braunkohleabbau soll aufhören. Über 30% wählen dort die AfD. Ist so ein Strukturwandel der Grund dafür, warum die Leute die AfD wählen?
Das sieht zunächst erstmal so aus, wenn man sich das statistisch anguckt, aber aus meiner Sicht ist das eine Scheinkausalität. Das muss man sich nämlich ein bisschen genauer angucken. Das ist genauso wie wenn Sie sagen, es gibt einen Zusammenhang zwischen Geschlecht und beispielsweise bestimmten Krebserkrankungen wie Lungenkrebs. Da ist es so, dass Männer beispielsweise es häufiger bekommen als Frauen. Dann sieht das zunächst einmal so aus, aber dahinter steckt natürlich was anderes, in dem Fall, dass Männer mehr rauchen als Frauen. Und ähnlich ist das auch in diesen strukturschwachen Gebieten. Sie müssen sich ja vorstellen, dass dort auch sehr viele Menschen weggezogen sind, nämlich die, die hochqualifiziert sind oder höher qualifiziert sind, die vielleicht auch sagen, ich muss selber Verantwortung übernehmen für mein Leben und für meine berufliche Laufbahn und ich ziehe da weg. Aber kein Mensch kommt auf die Idee zu sagen, okay, jetzt haben wir gerade wirtschaftliche schwache Zeiten und deswegen wähle ich jetzt eine Partei, die vor allem fremdenfeindlich ist und etwas gegen die Zuwanderung zu tun, denn das ist eine sehr einfache Erklärung dafür. Es gibt also noch eine Vielzahl anderer Erklärungen, die sozusagen mit dieser Strukturschwäche im Zusammenhang stehen. Und wir werten Bevölkerungsumfragen aus, wo wir auch zu politischen Einstellungen fragen und halt auch zur Wahl. Und beispielsweise können wir dann feststellen, was beeinflusst denn das Wahlverhalten, was beeinflusst die Wahl der AfD. Und da stellen wir fest, dass beispielsweise Einkommen, Arbeitslosigkeit oder auch jüngst in einer neueren Studie haben wir auch mal gefragt, was können Sie sich denn so leisten, dass das nicht in Zusammenhang steht mit der Wahl der AfD. Es ist also nicht so einfach.
Dann haben Sie aber sicherlich auch herausfinden können, und das scheint ja nicht ganz einfach zu sein, was denn die Gründe sind. Also wenn es die Arbeitslosigkeit nicht ist, wenn es die ökonomischen Gründe nicht sind, was ist es denn dann?
Ja, also wir fragen beispielsweise auch Persönlichkeitseigenschaften ab oder autoritäre Einstellungsmuster. Und da sehen wir, dass insbesondere autoritäre Einstellungsmuster im Zusammenhang mit der AfD-Wahl stehen. Das heißt, Menschen, die sehr autoritär eingestellt sind, die sich an Macht orientieren, die festhalten an Konventionen und die jemand Starkes brauchen, beispielsweise einen starken Führer, um, weil sie selbst sich schwach fühlen, an dessen Stärke teilzuhaben. Das ist beispielsweise ein Zusammenhang. Und der andere Zusammenhang ist, dass wir sehen, dass insbesondere die Abwertung von Fremden und insbesondere die Muslimfeindschaft in Zusammenhang steht mit der Wahl der AfD.
Aber das ist doch ein interessanter Punkt, weil gerade in den ostdeutschen Bundesländern der Anteil an Muslimen quasi verschwindend gering ist. Also nirgendwo leben so wenig Muslime wie in den ostdeutschen Bundesländern. Und auch der Anteil an Migranten ist geringer als im Westen Deutschlands. Wie kommt das also?
Ja, das sieht zunächst nach einem Widerspruch aus, ist aber kein Widerspruch. Es gibt die sogenannte Kontakthypothese, die davon ausgeht, dass Menschen Vorurteile abbauen, wenn sie in Kontakt mit Fremden kommen. Und das sehen wir sehr stark. Das ist einer der wichtigsten Zusammenhänge, die wir immer wieder entdecken bei der statistischen Analyse von Bevölkerungsumfragen, dass wer Kontakte hat, also Kontakte zu Fremden, beispielsweise zu Muslimen, hat eine weitaus geringere Wahrscheinlichkeit, diese abzuwerten oder sogar rechtsextrem eingestellt eingestellt zu sein. Und wir sehen, dass insbesondere dort beispielsweise die Ablehnung von Muslimen hoch ist, wo es eigentlich sehr, sehr wenig Muslime gibt. Dort, wo mehr Muslime wohnen, beispielsweise in NRW oder auch in Regionen in Baden-Württemberg, dort ist die Ablehnung von Muslimen weitaus geringer als dort, wo überhaupt gar keine leben. Das heißt, die Menschen haben eigentlich keine direkten persönlichen Kontakte, sondern sie haben vor allem Kontakte über die Medien und die berichten meistens negativ über den Islam und oftmals auch über Zuwanderer, weil sich natürlich die Nachrichten stärker auf die schlechten als auf die guten Nachrichten konzentrieren. Es soll kein Medienbashing sein. Ich weiß,
da würde ich auch nochmal unterscheiden wollen, weil es doch sicherlich sehr unterschiedlich ist, wie Medien darüber berichten. Also wenn man jetzt mal die seriösen Medien nimmt, ist das wirklich so, dass es da eine Islamfeindlichkeit gibt?
Naja, also zunächst muss man festhalten, sie konzentrieren sich schon mal eher auf die schlechten Nachrichten. Es gibt wenig Zeitungsberichte darüber, dass eine Religionsgemeinschaft, eine Muslime beispielsweise nach Silvester die Straßen aufräumen und sich engagieren oder auch sich sozial-zivilgesellschaftlich engagieren. Das ist natürlich auch so, dass die Menschen das nicht so interessant finden wie schlechte Nachrichten. Natürlich gibt es große Unterschiede zwischen Zeitungen, was für ein Bild von Zuwanderern die kreieren, und da sieht man beispielsweise, dass Zeitungen wie die Süddeutsche, aber auch die FAZ da wesentlich differenzierter drüber berichten, als das beispielsweise die Bild-Zeitung tut. Auch in der Bild-Zeitung gibt es manchmal Artikel, die gar nicht unbedingt Ressentiments hervorrufen müssen. Aber die Mehrzahl dieser Berichte sind doch sehr knapp und sie konzentrieren sich vor allem auf das Thema Kriminalität. Und so wird natürlich ein Bild geschaffen des potenziellen kriminellen Zuwanderers. Und vor allem im Hinblick auf den Islam und die Muslime wird natürlich ein Bild geschaffen von einer sehr fanatischen, gewaltbereiten Religion. So einfach ist das natürlich nicht, denn den Islam gibt es ja so gar nicht. Es gibt sehr viele Strömungen und Richtungen und verschiedene Religionsgemeinschaften. Aber diese Differenzierung machen die Menschen nicht mehr, wenn sie beispielsweise eine Zeitung wie die Bild lesen, die ja alleine schon die Länge der Artikel gar nicht so differenziert sein können, dass sie sozusagen diese Pauschalisierung und diese Vorurteile abbauen können.
Ich würde Ihnen gerne einen Tweet der letzten Tage vorlesen, der von der AfD kommt. Der lautet: Regierung lässt tausende Neuansiedler einfliegen. Anfrage des AfD-Abgeordneten Stefan Kotre ergibt: Umsiedlungsprogramm in vollem Gange. Bundesregierung wird mehr als 6 Millionen Euro aufwenden, um weitere Afrikaner per Flugzeug nach Deutschland zu schaffen. Passt das sozusagen zu Ihren Studien, zu dem, was die AfD bedient und wie die Bevölkerung in den ostdeutschen Bundesländern darauf reagiert?
Ja, natürlich. Die AfD macht Angst und spielt sozusagen mit der Angst der Bevölkerung vor Zuwanderern. Und sie schürt diese Ängste auch noch. Das passt natürlich sehr gut ins Bild der AfD. Und wenn man sich die Tweets von Parteifunktionären anguckt, sind die eigentlich meistens, geht es um das Thema Migration, Zuwanderer und so weiter und so fort. Es werden Pauschalurteile gefällt, es wird kriminalisiert und Zuwanderer werden unter Generalverdacht gestellt. Das ist eigentlich das Parteiprogramm der AfD, die wenig mit sachlicher Politik glänzt, sondern halt vor allem mit diesem Thema Zuwanderung und innere Sicherheit und dort Ängste schürt und ja eine emotional geführte Politik anstatt eine sachlich geführte Politik betreibt.
Umsiedlungsprogramm ist in vollem Gange. Das ist ja auch eine Rhetorik, die sehr fragwürdig ist. Warum kommt denn sowas an? Das hat ja schon, ich würde sagen, fast was Verschwörungstheoretisches.
Ja, das wissen wir halt auch, dass AfD-Wähler sehr empfänglich sind für Verschwörungstheorien. Wir sprechen auch von einer Verschwörungsmentalität. Das bedient die AfD natürlich. Das ist ja im Prinzip eine Verschwörung. Alles, was dahinter steckt, das Leid beispielsweise von Flüchtlingen, vielleicht auch fehlerhafte Politik westlicher Industrienationen, reiche Nationen, die vielleicht in diesen Ländern keine sinnvolle Entwicklungspolitik betreiben, sie vielleicht sogar in der Vergangenheit ausgebeutet haben. Das wird ja alles nicht thematisiert, sondern es wird der Ausländer, der Zuwanderer, der Muslim oder was auch immer thematisiert. Und es wird diesen Menschen eine bestimmte Charaktereigenschaft, eine schlechte Charaktereigenschaft zugeteilt. Und damit macht die AfD Politik mit den Ängsten der Bevölkerung. Und die AfD selbst ist ja eine politische Interessengemeinschaft. Und diese Interessengemeinschaften, die entstehen ja nicht einfach nur so, sondern die entstehen auch aus einem bestimmten Potenzial aus der Bevölkerung. Das heißt, die AfD-Wähler sind zum Teil ja schon radikal und daraus entsteht dann halt auch so eine Partei.
Trotzdem gibt es auch, ich habe einen Artikel gelesen, da wurde das so formuliert an Sie, den Vorwurf oder an Ihre Kollegen auch aus dem Kompetenzzentrum, alle Ostdeutschen würden mit ihrer Studie als rassistisch dargestellt.
Also erstmal ist der Begriff rassistisch an dieser Stelle falsch, den haben meine Kollegen und ich auch nicht benutzt, sondern eher fremdenfeindlich. Das soll natürlich nicht der Fall sein. Natürlich sind nicht alle Ostdeutschen fremdenfeindlich. Und die AfD wird ja auch nicht nur in Ostdeutschland gewählt, sondern auch in bestimmten Regionen in Westdeutschland. Also ich wehre mich auch gegen dieses Bashing von Ostdeutschen. Ja, es ist so, dass es mehr Unterstützung der Partei im Osten als im Westen gibt. Aber das hat nichts beispielsweise mit unbedingt etwas mit etwas typisch Ostdeutschen oder Westdeutschen zu tun. Sondern diese Gründe liegen eher auf eine andere Ebene. Das, was ich eben gesagt habe mit den Kontakten beispielsweise und mit einem Brain Drain, den es in bestimmten Regionen gegeben hat. Das heißt, es sind in bestimmten Regionen auch mehr Menschen mit autoritären Einstellungsmuster übrig geblieben.
Also sind das die Spätfolgen immer noch der DDR, oder?
Darüber lässt sich streiten. Ich würde nicht so weit gehen, das ist immer sehr schwer für Soziologen festzustellen, eigentlich das, was sie am meisten interessiert, inwieweit gibt es da so einen gesellschaftlichen Kontext, der Einstellungsmuster beeinflusst. Darüber kann man sicherlich diskutieren, inwieweit sozusagen der Sozialismus und die fehlende Demokratie auch bestimmte Menschen hervorgerufen hat mit autoritären Einstellungsmustern. Da ist sicherlich was dran, aber üblicherweise, das wissen wir schon sehr, sehr lange, alles, was wir sagen, ist ja eigentlich uralt. Das hat Theodor Adorno schon beschrieben und Wilhelm Reich und Erich Fromm zuvor. Das hat was mit autoritären Einstellungsmustern zu tun und die entstehen sehr, sehr früh in der Kindheit und in der Jugend. Das hat auch was mit bestimmten Erziehungsstilen zu tun, bestimmten Familienkonstellationen und so weiter und so fort. Natürlich spielen da auch Institutionen eine Rolle und die Gesellschaft auch. Aber es ist zu einfach zu sagen, das wäre etwas Ostdeutsches und das gäbe es in Westdeutschland in diesem Maße nicht. Das gibt es auch in bestimmten Regionen in Westdeutschland häufiger und auch in Westdeutschland gibt es einen Support für die AfD. Es kommt noch etwas weiteres hinzu, was wir festgestellt haben, was ich bisher noch nicht erwähnt habe. Das, was nicht besonders in der Diskussion ist, es ist auch so, dass religiös-politische Milieus eine gewisse Prägekraft haben immer noch. Das heißt, Menschen mit rechtspopulistischen Positionen oder die rechtspopulistische Positionen unterstützen, die katholisch sind, wählen traditionell eher noch die CDU. Menschen mit diesen Einstellungsmustern, die protestantisch sind, die SPD. Und in Ostdeutschland fällt auch noch die Konfession weg, weil es ja sozusagen die säkularisierteste Zone der Welt ist mit Tschechien zusammen. Das heißt, diese religiös-politische Kraft oder Prägekraft von Milieus fällt halt auch noch weg. Das ist auch noch eine Besonderheit.
Würde denn dann der Umkehrschluss gelten, wenn Religion eine größere Rolle spielen würde, gäbe es weniger Fremdenfeindlichkeit?
Kann man auch nicht so einfach sagen, denn Religion ist nicht gleich Religion. Es kommt darauf an, wie, welche Form von Religiosität man hat. Also wenn man jetzt sehr dogmatisch und so quasi eine autoritäre, fast fanatische Religion oder Religiosität hat, dann wirkt sich das eher exkludierend auf. Also das heißt, man wertet eher Fremde ab. Aber wenn das sozusagen die beispielsweise eine Religionsgemeinschaft ist, der man sich anschließt, die eher weltoffen ist, und dann, das haben wir festgestellt, wirkt sich das eher so aus, dass Menschen wenig xenophob bzw. fremdenfeindlich sind und auch es weniger wahrscheinlich ist, dass sie die AfD wählen, vermutlich weil das mit den Werten, mit den christlichen Werten beispielsweise, die sie vertreten, nicht vereinbar ist.
Ich würde gerne, Sie haben es ja eben auch schon mehrfach erwähnt, eben auch die AfD-Wähler im Westen ansprechen und würde da gerne auf einen Fall zu sprechen kommen aus der jüngsten Vergangenheit, nämlich die Wahl des Nürnberger Christkindes. Das ist in diesem und im nächsten Jahr Benigna Munsi. Der Kreisverband Münchenland postete nach der Wahl: Eines Tages wird es uns wie den Indianern gehen. Mit anderen Worten, wir werden aussterben und die Migranten werden uns überfluten, um es jetzt mal ein bisschen auf die Spitze zu treiben in der Formulierung. Also diese Fremdenfeindlichkeit, die gibt es ja durchaus auch in den westdeutschen Bundesländern. Wie ausgeprägt ist die denn da?
Also die Fremdenfeindlichkeit in Westdeutschland, insbesondere gegenüber Muslimen, die ist auch relativ hoch, sehr hoch sogar. Es kommt immer darauf an, welche Fragen man stellt oder welche Aussagen man Befragten vorlegt. Aber man sieht so, dass beispielsweise die Ablehnung von Muslimen und des Islam bei schon etwa die Hälfte oder etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung vorhanden ist. Und im Osten ist das nochmal etwas höher, meistens so 5 bis 10 Prozentpunkte. Und wir sehen auch, dass die Ablehnung von Asylbewerbern, von Roma und Sinti auch relativ hoch sind. Das ist halt immer etwas höher im Osten als im Westen, aber nicht in Bezug auf alle Minderheiten, sage ich jetzt mal. Beispielsweise ist der Antisemitismus in Ost- und Westdeutschland etwa gleich hoch. Teilweise war er sogar ein bisschen höher in Westdeutschland. Man kann vielleicht zu diesem Beispiel noch dazu sagen, dass es ja halt auch so etwas wie eine Identität gibt. Und da sieht man auch positive Entwicklungen, nämlich dass die Deutschen in den letzten 20 Jahren sich immer mehr verabschiedet haben von diesem Modell des Jus Sanguinis, also dass man Vorfahren braucht, deutsches Blut braucht, um richtig deutsch zu sein. Das sehen wir auch, dass das immer mehr abnimmt. Für die Deutschen ist wichtiger, dass jemand die Sprache spricht, nicht kriminell ist und so weiter und so
fort. Dass die Integration funktioniert.
Dass die Integration funktioniert, ja. Und dann akzeptieren sie auch jemanden mit einem nicht deutsch klingenden Namen oder mit Migrationshintergrund als Teil der Gesellschaft, vielleicht auch als Deutsch. Und in Regionen oder in Ostdeutschland ist noch etwas häufiger dieses ethnische Modell. Also man braucht diese Vorfahren, deutsche Vorfahren beispielsweise, um richtig deutsch zu sein. Und da gibt es natürlich Menschen, aber auch in Westdeutschland, die unglaublich Angst davor haben, dass sozusagen dieses Jus Sanguinis-Prinzip, dieses deutsche Blut irgendwann halt verloren gibt. Aber man muss ja ganz realistisch sein, die Geschichte der Menschheit besteht aus Migration und irgendwann wird alles vermischt sein. Und davor haben die Menschen Angst, weil Kulturen auch immer die eigenen Werte verkörpern. Und die Menschen, die haben ein Streben quasi nach Immortalität. Das bedeutet, dass die Menschen wollen, dass ihre eigenen Werte auch nach ihrem Tod noch weiterleben. Und wenn Menschen sozusagen mit Zuwanderung konfrontiert werden, haben sie sehr, sehr starke Angst davor und identifizieren sich stärker mit ihrer eigenen Kultur und neigen dazu, andere Kulturen, Zuwanderer beispielsweise, stärker abzuwerten.
Aber eine Rückfrage, Alexander Jendel, ist das nicht letztendlich ein Bildungsproblem?
Jein, weil es kommt immer sehr häufig der Schrei nach mehr Bildung auf, aber so einfach ist das nicht, weil das ja Dinge sind, die emotional konnotiert sind. Das heißt, Bildung ja, aber wenn sie sozusagen emotional konnotiert ist, wenn es beispielsweise darum geht, im Schulunterricht mehr Empathie zu erlangen, durch Empathietrainings beispielsweise. Da wissen wir, dass das höchst wirksam ist, um Vorurteile abzubauen. Es ist ein wirksames Instrument gegen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus. Aber das ist ja auch das Problem der AfD. Die spielt ja sozusagen mit den Emotionen. Und wir haben es hier mit etwas zu tun, was emotional konnotiert ist. Da kommt man nicht einfach mit, kann man nicht einfach mit Geschichtsbüchern rankommen und sagen, guck mal, was Grauenhaftes in der deutschen Geschichte passiert ist. Es ist natürlich auch wichtig, dass es sozusagen dieses Wissen gibt, aber dieses Wissen allein, das reicht nicht. Die Menschen brauchen Mitgefühl. Demokratien funktionieren nur, wenn Menschen dieses Mitgefühl haben. Und das lässt sich auch über Bildung vermitteln, aber nicht ganz so einfach.
Ich würde gerne, Sie haben es eben angesprochen, Alexander Jendel, noch auf Antisemitismus zu sprechen kommen und speziell auf das Attentat in Halle, bei dem zwei Menschen gestorben sind und Gott sei Dank eine Tür in einer Moschee gehalten hat, sonst hätte es vermutlich deutlich mehr Opfer gegeben. Das ist nun auch in einem ostdeutschen Bundesland, in einer ostdeutschen Stadt passiert. Sie haben jetzt gerade gesagt, Antisemitismus ist jetzt nicht ein spezifisch ostdeutsches Problem, aber es ist offensichtlich ein Problem in der deutschen Gesellschaft. Wo kommt denn dieser Antisemitismus, der ja doch stärker geworden zu sein scheint, her?
Also erstmal ist er nicht stärker geworden. Wir sehen eher in den letzten 20 Jahren, dass es eine Abnahme antisemitischer Einstellungen gegeben hat. Es sind etwa etwas weniger als 10% der deutschen Bevölkerung manifest antisemitisch eingestellt. Und ich würde auch da wieder sagen, das ist nicht etwas Ostdeutsches. Das hätte genauso gut in Westdeutschland passieren können. Hier wurde vor ein paar Jahren auf beispielsweise auch auf die Synagoge in Münster geschossen. Und es gibt genauso Juden und Jüdinnen, die über Diskriminierung im Westen Deutschlands berichten. Das ist also nicht etwas typisch Ostdeutsches. Woher der herkommt, da sind wir wieder bei dem gleichen Thema, beziehungsweise wie entstehen Vorurteile. Und darüber wissen wir eigentlich sehr viel. Das hat etwas mit autoritären Einstellungsmustern zu tun. Das ist sozusagen der stärkste Indikator, den wir haben, und natürlich auch die Kontakte. Aber es hatte etwas mit der autoritären Persönlichkeit zu tun. Das sind Personen, die nach oben buckeln, nach unten treten, die unter einem Zwang gestellt sind und die eigentlich ihr Leben nicht so richtig leben und das Leben von anderen hassen. Und das spielt bei Attentätern, Terroristen, auch egal, ob das jetzt Antisemiten sind oder Islamisten, eine sehr, sehr starke Rolle.
Gibt es da so etwas wie eine Gemeinsamkeit? Also ich frage deswegen, weil Sie die Verbindungslinie hergestellt haben zwischen Anders Breivik, dem Attentäter, der vor ein paar Jahren mehr als 70 Jugendliche erschossen hat auf einer Insel in Norwegen, und dem Attentäter von Halle. Also das sind verunsicherte Männer, die offensichtlich sich auch als Versager fühlen. Was ist das für ein Profil und inwiefern ist das ein gesellschaftliches Problem?
Ja, das gilt übrigens nicht nur für sogenannte Einzeltäter, wenn es die überhaupt so gibt, Einzeltäter, weil auch die vernetzen sich ja irgendwie im Internet und werden irgendwo radikalisiert, sondern es gilt halt auch für Menschen, die in solchen rechtsextremen Netzwerken sind oder in einer politischen Gemeinschaft. Da gibt es Untersuchungen des britischen Psychiaters Henry Dix schon zu den Nürnberger Kriegsprozessen. Der hat festgestellt, es ist eine Kombination aus schwerer Persönlichkeitsstörung, narzisstisch und paranoid. Diese Täter sind also nicht nur narzisstisch, sondern auch paranoid und bestimmten Kontextfaktoren, gesellschaftlichen Kontextfaktoren beispielsweise, ja, und auch in bestimmten Gruppen Radikalisierungsprozesse, die dort stattfinden. Also man muss immer sozusagen das multifaktoriell sehen, also die Psyche des Täters, gesellschaftliche Kontextfaktoren und auch Dynamiken der Radikalisierung in Gruppen oder beispielsweise auch im Internet. Und da gibt es natürlich Parallelen zwischen diesen Tätern. Meistens kommen diese Täter aus dysfunktionalen Familien. Bei Anders Breivik war das eigentlich sogar sehr dramatisch, wenn man sich das anguckt. Es gab ein Gutachten eines Psychiaters, der das ans Jugendamt geschickt hat und gefordert hat, dass das Kind der psychisch sehr labilen und auffälligen Mutter weggenommen werden würde, weil es sehr wahrscheinlich ist, dass dieses Kind später nicht psychisch gesund wird. Und auch in Halle, da wissen wir es jetzt noch nicht ganz so genau, aber es gibt zumindest Hinweise darauf, dass bei ihm auch einiges ungünstig in der Entwicklung verlaufen ist. Das soll keine Entschuldigung sein, sondern eine Erklärung. Diese Menschen haben ja auch die Möglichkeit, sich Hilfe zu suchen, wenn es ihnen nicht gut geht. Aber zentral ist, und das haben Terroristen gemeinsam, egal ob Einzeltäter oder in einer Gruppe, das sind eigentlich Menschen, die sehr wahnhaft sind, die von Neid zerfressen sind, ihr eigenes Leben nicht leben können und das Leben von anderen hassen und das zerstören wollen. Das hat also auch etwas sehr, sehr Sadistisches. Und das ist äußerst problematisch. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, dass das auch bei einigen der politischen Führer von extremen rechten Parteien eine Rolle spielt, dieses Narzisstische und das Paranoide.
Das ist ja auch kein spezifisch deutsches Problem, sondern es ist auch noch nicht mal ein europäisches Problem, wenn wir jetzt in die USA gucken. Also gespaltene Gesellschaften, die sehen wir doch im Moment relativ oft. Und wir sehen eben auch, dass es einen Zuwachs für die Rechten gibt, der auch über Europa hinausgeht. Also wir sehen das in Polen, in Ungarn, in Spanien wurde gerade gewählt und auch da ist die Rechte sehr stark. Woran liegt das und gibt es da einen Zusammenhang?
Ja, also erstmal ist es sowieso etwas Menschliches oder etwas, was einfach überall auf der Welt passieren kann. Psychoanalytiker beschreiben das als eine Regression. Also Regression als sozusagen ein Rückschritt auf eine frühere Entwicklungsstufe, auf eine unreife Entwicklungsstufe. Man kann das vielleicht sogar als kindlich bezeichnen. Und das kann sozusagen, heutzutage sagt man immer, getriggert werden durch gesellschaftliche Kontextfaktoren. Und da erleben wir jetzt natürlich Globalisierungsprozesse, Migrationsbewegungen und so weiter und so fort, die einer Vielzahl von Menschen Angst macht und sie aber sozusagen nicht progressiv reifen lässt. Das heißt, dass sie sagen, okay, da kommt jetzt was Neues, darauf müssen wir uns jetzt halt einstellen. Vielleicht ist das ja sogar ganz interessant, was da gerade auf der Welt passiert. Sondern sie gehen zurück auf eine frühere Entwicklungsstufe, halten fest an dem Alten und haben Angst davor und das kann möglicherweise sogar in Hass und Fremdenfeindlichkeit münden, so wie wir das jetzt sehr vielen Ländern dieser Welt sehen und das, was mit zu einem Erstarken der Rechtspopulisten, ich würde eher Rechtsextremisten auch sagen, geführt hat. Also psychoanalytisch würde man von einer Regression sprechen.
Mit dem Soziologen Alexander Jendl, Vorstandsmitglied des Kompetenzzentrums für Rechtsextremismus und Demokratieforschung an der Universität Leipzig, habe ich in diesen Kulturfragen über die Motive der Wähler gesprochen, das rechte Spektrum zu wählen. Sie finden diese Sendung auch in der DLF-Audiothek-App zum Anhören und Runterladen. Hier folgt nun Kultur heute. Ich bin Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Sonntagabend.